Heute Morgen werden wir uns wieder das Thema der letzten 5 Wochen vornehmen. Das ist die Anatomie der Gemeinde. Und es ist der Herr, der uns daran erinnert, wie sich eine Gemeinde auszeichnen soll. Und Gott hat uns so sehr gesegnet. Er hat in der Bibelgemeinde Berlin, hier in Hohenschönhausen, wirklich eine wunderbare Gemeinde gebaut. Das sagen wir ihm zur Ehre, in der die Herzen ihrer Glieder danach streben, all das zu sein, was Gott für sie vorgesehen hat. Und Gott hat uns wirklich auf eine wunderbare Art und Weise gesegnet. Wir sind reichlich mit geistlichen Dingen beschenkt worden. Und während wir diese Dinge genießen, ist es wichtig für uns, die Grundlagen zu verstehen, gewissermaßen die Ursachen zu verstehen, die zu Gottes Segen führen. Und deshalb betreiben wir ein wenig, wir haben das biblische, nicht geistliche Archäologie genannt und graben unser Fundament gewissermaßen noch einmal aus, um zu sehen, welchen Dingen wir uns verschrieben haben. Und Gott hat uns ein paar neue Leute geschickt und wir preisen ihn dafür. Und wenn ihr in den letzten Jahren zu uns dazugekommen seid, dann habt ihr vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt, zu verstehen, was die Bibelgemeinde Berlin ausmacht und worum es uns wirklich geht. Ihr habt möglicherweise verpasst, worin wir uns von anderen unterscheiden und welchen Dingen wir uns verschrieben haben. Und deshalb wollen wir zu diesen Grundlagen wieder zurückkehren. Und diese Dinge sind uns selbst sehr gut bekannt. Und ich möchte hier nicht versuchen, irgendwelche neuen Dinge anzuzetteln oder irgendwas Neues zu sagen. Es ist lediglich mein Bestreben, die Dinge zu betonen, die grundlegend für uns sind und das, um uns eine Perspektive dessen zu vermitteln, worum es bei unserer Gemeinde wirklich geht. Und wenn wir damit fertig sind, Leute, dann haben wir ein paar CDs, denen wir Leuten in die Hand drücken können und sagen, hier ist das, was unsere Gemeinde ausmacht. Ist es nicht wunderbar, wenn jemand fragen sollte, hey, was habt ihr eigentlich da für eine Gemeinde? Habt ihr eine CD, gebt ihr den in die Hand und könnt den Leuten sagen, das ist das, was unsere Gemeinde ausmacht. Es ist wirklich eine große Freude zu sehen, wie Gott sein Werk an euch tut. Und wenn ich zu euch so spreche, dann heißt es auch nicht, dass ihr das nicht tut, was hier, das soll nicht als eine Mahnung in dem Sinne aufgefasst werden, als würdet ihr diese Dinge nicht tun. Ich sehe diese Dinge bei euch. Aber ich möchte das so ähnlich wie Paulus das einst bei den Thessalonicher getan hat. Er schreibt über die Bruderliebe dort. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Es ist diese Art von Perspektive, mit der ich heute hier vor euch trete, nicht um zu sagen, dass diese Einstellungen überhaupt nicht existieren, sondern euch einfach nur zu ermutigen und mich selbst auch noch einmal zu ermutigen, darin noch besser zu werden. Und ich befürchte, dass sich die Gemeinde mit zunehmendem Wachstum von den Grundlagen und zunehmender Zeit, ja, so doll wachsen wir ja nicht, aber wir wachsen immerhin, ja, aber wir könnten uns von diesen Grundlagen entfernen, die Gott verwendet hat, um uns zu segnen. Und die Gefahr ist real. Wenn wir meinen, wir sind davon ausgeschlossen, irren wir uns. Und damit würden wir dann, wenn wir davon abweichen, unseren Niedergang ansehen, statt dass wir aufsteigen im Hinblick auf Gottes Nützlichkeit und Segen. Aber ich sehe in den Diensten der Gemeinde und in euren Herzen und Leben diese Tugenden und Barmherzigkeit und die Dinge, die der Geist Gottes bewerkstelligt hat. Ich möchte euch lediglich zu größerem Engagement aufrufen als je zuvor. Und wir wollen vorangehen und Gottes Herrlichkeit und Weisheit darstellen, indem wir an diesen Einstellungen arbeiten. Wir haben immer wieder Leute in der Gemeinde als Besucher, die feststellen und sagen, Mensch, und das zum Ausdruck bringen und das mir auch oft sagen, wirklich. Und deshalb gebe ich euch das auch weiter. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber sie stellen immer wieder fest, welche Hingabe unsere Leute in der Gemeinde haben, wie alle dienen und fleißig sind. Und das möchte ich einfach betonen, das ist da. Wir wollen zur Ehre Gottes und zum Segen anderer Menschen leben. Und das ist wunderbar. Auch selbst wenn ich unterwegs bin, jetzt am Wochenende beim EBDC, Leute haben von euch gehört als Gemeinde. Und das ist wunderbar, dieser Ruf der Bibelgemeinde Berlin. Und auch wenn die Gemeinde so klein ist, hat sich schon so ausgebreitet und man spricht gut von der Bibelgemeinde. Nun, dann wird einem wirklich manchmal die Verantwortung bewusst, dass wir nicht nur hier für uns selbst da sind. Manchmal auch, wenn jemand zu den Predigten einen Kommentar loslässt über das Internet. Wir haben da eine sehr große Verantwortung, auch gegenüber den Menschen, die auf uns schauen, heute im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind heute einmal per Video dabei, was irgendwo Leute in uns sehen können, was sie sonst woanders nicht sehen können. Und das möchte ich nicht mit Überheblichkeit sagen, sondern mit Dank gegenüber dem, was Gott getan hat. Ich glaube, es gibt Gründe dafür, warum Gott uns gesegnet hat und uns auch segnet. Es gibt Grundsätze, die uns in eine Position versetzen, die uns maximalen Segen erfahren lässt. Es sind nicht externe Faktoren, wie unser schönes Gemeindegebäude oder dass ihr schön sitzt. Ja, vielleicht einige von euch zumindest. Es ist die Einstellung, die auf die Menschen abfärbt. Es ist das Engagement, das auf die Menschen abfärbt. Es sind all diese Dinge, die uns als Christen tatsächlich in uns existieren und die Menschen hier sehen können, aber manchmal in anderen Gemeinden nicht sehen können. Wir sind also jetzt zu dieser Serie zurückgekehrt. Was ist es nun, dass diese Gemeinde zu allem macht, was eine Gemeinde sein kann? Ich meine, was ist es, das wir haben sollten? Und einige von euch sind neu in unserer Gemeinde und ihr fragt euch vielleicht dasselbe. Ihr wart vielleicht nicht in der Lage, das mitzubekommen. Aber hier sind die Dinge. Hier sind die Dinge. Hier sind die Dinge, denen wir uns verschreiben müssen, an denen wir arbeiten müssen. Hier sind die Dinge, die wir lehren wollen, verkündigen wollen und in anderen heranziehen wollen. Und deshalb arbeiten wir diese Dinge noch einmal durch. Das sind grundlegende Dinge. Dies ist gewissermaßen ein Grundlagenkurs, denn ich rede über sehr vertraute grundlegende Dinge, das ABC des Christentums. Nun, für einige von euch sind diese Dinge vielleicht nicht so grundlegend oder so selbstverständlich, sie sind vielleicht neu, aber sie sind Grundlagen. Wie Petrus, so will ich euch diese Dinge in Erinnerung rufen. Nicht, dass die meisten von euch sie nicht kennen würden, ihr kennt sie bereits, aber ich möchte sicher sein, dass ihr euch an sie erinnert. Ihr müsst auf dem richtigen Weg bleiben. Wenn ihr beginnt, auf diesem Weg zu gehen und plötzlich weicht ihr ab oder in eine andere Richtung geht, dann ist es eine große Gefahr. Und deshalb legen wir diesen Weg noch einmal grundsätzlich euch vor Augen, stellen wir euch diesen Weg vor Augen. Wir haben uns also mit der Gemeinde befasst und dazu die Analogie eines Körpers benutzt. Wir haben gesagt, dass die Gemeinde zuallererst ein Skelett oder eine Grundstruktur braucht, um das zu sein, was Gott für sie vorgesehen hat. Mit anderen Worten, eine Grundlage, die ihr Gestalt verleiht. Wir haben im Prinzip gesagt, dass es einige nicht verhandelbare, unverzichtbare, grundlegende Wahrheiten gibt, von denen wir 5 vorgeschlagen haben. Erstens eine hohe Sicht Gottes, zweitens die absolute Priorität der Schrift, drittens die Klarheit der biblischen Lehre, viertens die persönliche Heiligung und fünftens geistliche Autorität. Und wir haben all diese betrachtet und sie sozusagen zu unserem Skelett gemacht. Als nächsten Schritt und die zweite Dimension in unserer Analogie haben wir gesagt, dass ein Körper von inneren Organen erfüllt sein muss. Sie erhalten das Leben, sie schaffen eigentlich erst das Leben. Sie sind es, die ihm Leben verleihen, die ihn befähigen zu agieren und zu reagieren. Und in der Gemeinde brauchen wir auch innere Organe. Und das sind gemäß unserer Analogie die richtigen geistlichen Einstellungen. Es geht um das, womit das Leben der Leute hinter den Kulissen erfüllt ist. Hinter dem Fleisch steckt ein Strom gewisser innerer Einstellungen, die im Herzen von uns verankert sein müssen, bevor der Dienst so sein kann, wie Gott ihn vorgesehen hat. Und ich habe euch eine ganze Liste von Einstellungen gegeben. Fing an bei Gehorsam, bei Liebe, Einheit, Bereitschaft zum Dienst, Freude, Frieden, Dankbarkeit, Selbstdisziplin, heute auch nochmal besprochen. Vergebung, Abhängigkeit, Flexibilität, Verantwortung, Wachstum, Treue und Hoffnung. Und das sind die Einstellungen. Die Einstellungen, die wir in unserer Mitte durch unsere Predigten, unsere Lehre, durch Jüngerschaft, was immer wir machen, fördern müssen und durch alles, was wir tun, um diesen starken Einstellungen, diese geistlichen Einstellungen zu einem Teil von uns zu machen. Wenn dann die Grundstruktur in Ordnung ist und wenn diese Grundstruktur von richtigen Einstellungen durchzogen ist, dann sind wir bereit, zu einer dritten Dimension voranzugehen. Und das werden wir heute tun. Diese Dimension ist die Funktion bzw. die Muskeln im Körper. Der Körper hat jetzt eine Form und ist von Leben erfüllt. Was soll er jetzt tun? Welche Funktion hat er? Welche Verantwortung hat die Gemeinde in der Welt? Was soll unsere Existenzberechtigung sein? Oder einfach ausgedrückt, was ist unser Dienst? Wenn jemand euch fragen würde, was soll die Gemeinde tun? Was ist dann die Antwort? Nun, ihr habt eine Gemeinde, die sich der Anbetung Gottes, der Autorität der Schrift, der gesunden biblischen Lehre verschrieben hat. Und die Mitglieder führen ein korrektes Leben. Sie kümmern sich um persönliche Heiligung. Sie ordnen sich der geistlichen Autorität, jener unter die Gott im Herrn über sie gesetzt hat. Sie haben die richtigen Einstellungen in ihren Herzen gepflegt. Sie haben all diese Kraft und all diese Lebenssäfte. Was sollen sie nun damit tun? Wenn ihr der Gemeinde ein Mandat in Bezug auf ihre Verantwortung erteilen solltet, wie würde es lauten? Mit der Antwort auf diese Frage wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Und das sind die Muskeln. Das nennen wir die Muskeln. Das ist die Funktion. Die Muskeln versetzen uns in Bewegung. Und ich möchte heute und das nächste Mal darüber sprechen und dann auch das nächste Mal kurz nochmal das Fleisch mit dem Fleisch abschließen. Heute Morgen will ich euch vier Dinge nennen, die ich für die wichtigsten Funktionen halte. Sie sind so grundlegend, dass sie mit Sicherheit bei euch auch gut bekannt sind. Aber nochmals, was möchte ich tun? Sie euch in Erinnerung rufen, damit ihr vielleicht auf neue Weise die Dinge versteht, denen wir uns hier verschrieben haben. Die erste ist das Predigen und Lehren. Das, was wir gerade tun. Wir verbinden diese beiden, weil sie beide der Verkündigung der biblischen Wahrheit, weil sie beide mit dieser Verkündigung zu tun haben, predigen und lehren. Und das ist die primäre Funktion der Gemeinde. Die Gemeinde empfängt die Offenbarung Gottes und muss deshalb die Offenbarung Gottes weitergeben. Wenn Gott sich uns offenbart hat, dann mit dem Zweck, dass wir ihn verstehen können. Wir wollen also Hörer des Wortes und Verkündiger des Wortes sein. Wenn ihr also hier zu uns kommt, werdet ihr was hören? Das Wort Gottes. Wenn ihr zu einer Bibelstunde geht, was werdet ihr hören? Das Wort Gottes. Wenn ihr in den Treffpunkt geht, werdet ihr dort das Wort Gottes hören und studieren. Denn die Gemeinde soll in erster Linie ein Ort sein, wo das Wort Gottes gepredigt und gelehrt wird. Amen. Jawohl. Als ich das erkannt habe, Leute, da habe ich mich dieser Sache verschrieben. Da habe ich gesagt, hey, das ist, was Gott macht. Das will ich auch tun. Das ist eine Funktion der Gemeinde. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen. Leute, es ist wirklich bekümmernd zu sehen, wie viele Gemeinden nur noch kurze Moralpredigten halten. Manche davon sind vielleicht auch hilfreich, manche sind gut. Viele kann man als Seelsorge von der Kanzel herab bezeichnen und die Gemeinde befasst sich auch mit vielen ethischen Themen. Es gibt viele kleine Kreise, die sich treffen, aber in denen jeder seine Unwissenheit mit in den Topf wirft, weil niemand weiß, was die Schrift wirklich sagt. Sie betreiben ein Ratespiel über das, was die Bibel meint. Aber die Gemeinde hat eine vorrangige Funktion, nämlich die klare, die verständliche, direkte, maßgebliche Verkündigung von Gottes Wort. Und deshalb werden wir als Bibelgemeinde immer eine starke Betonung auf Predigen und Lehren setzen. Eine starke Betonung auf Predigen und Lehren. Und zwei Briefe des Paulus an Timotheus machen das sehr klar. Diese Briefe wurden primär geschrieben, damit wir den Dienst verstehen, sowohl vom Standpunkt eines Hirten als auch seiner Gemeinde. 1. Timotheus 3,15 lesen wir sogar, dass dieser Brief geschrieben wurde, um uns zu lehren, wie man im Haus Gottes wandeln soll, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Hier ist also ein Brief, der uns sagt, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen, wie wir in der Gemeinde Gottes agieren sollen, was wir in der Gemeinde Gottes tun sollen. Und ich glaube, der Schwerpunkt von sowohl 1. Timotheus als auch 2. Timotheus liegt darin, dass wir primär auf dem Gebiet der Verkündigung gesunder Lehre tätig sein und das Wort Gottes predigen sollen. Im selben Kapitel, im 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 16, finden wir etwas sehr Interessantes. Er fasst das Wunder der Fleischwerdung Christi zusammen. Dort steht, dass keine Zweifel darüber bestehen, dass es sei eine unbestreitbare Tatsache, dass das Geheimnis der Gottesfurcht eine großartige Sache sei. Und was ist das Geheimnis der Gottesfurcht? Dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Das ist einfach eine unglaubliche Sache. Niemand wird bestreiten, dass das eine großartige Wahrheit ist. Dass Gott im Fleisch offenbart wurde, ist das Herzstück, ist der Kern, die Substanz unseres christlichen Glaubens. Wir haben nichts, wenn Gott sich nicht im Fleisch Jesu Christi offenbart hätte. Stimmt's? Wir könnten nach Hause gehen. Wenn er nicht gestorben und auferstanden ist, dann wäre es, wie sagen wir immer, zappenduster. Dann wäre es wirklich dunkel um uns. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Und das ist unbestreitbar, eine großartige, offenbarte Wahrheit. Aber achtet mal auf das, was da steht. Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit und mittendrin steht verkündigt unter den Heiden. Und wenn ich 1. Timotheus 3, 16 betrachte, sehe ich einige grundlegende Dinge in der Fleischwerdung. Eine davon ist die Predigt. Predigen ist eines der grundlegenden Elemente, durch die Gott sich im Fleisch offenbarte. Was geschah, Leute, was dort geschah einst, muss gepredigt werden. Das ist es, was er hier sagt. Es muss eine Verkündigung der Botschaft geben. Predigen ist etwas, das es nur im Christentum gibt. Wusstet ihr das? Es ist die eine wunderbare Sache, die Gemeinde Jesu tut. Es ist die eine wunderbare Sache, die die heiligen Männer Gottes tun, der nichts in der Welt gleichkommt. In der Welt hat man Kinofilme und sie haben ihre Bücher und vielleicht auch Reden und Ansprachen und viele andere Kommunikationsmittel. Aber Predigen ist so etwas Einzigartiges, denn Männer Gottes, die vom Heiligen Geist Gaben haben, sind dazu befähigt, das Wort Gottes weiterzugeben, zu verkündigen. Die Fleischwerdung ist das Herzstück der Gemeinde und die Verkündigung ist das Herzstück dieser Fleischwerdung. Deshalb nimmt das Predigen eine zentrale Stellung im Leben seiner Gemeinde ein und auch bei uns. Und daraus folgt, dass Paulus dem jungen Timotheus gegenüber betont, dass wenn dieser seinen Dienst aufnimmt, er dem Predigen gegenüber treu sein sollte. Kapitel 4, Vers 6, werdet ihr bemerken, dass Paulus dort sofort sagt, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst. Und er hat gerade mit ihm über diese einige Dinge gesprochen und gesagt, es ist deine Aufgabe, Timotheus, es ist deine Aufgabe, deine Leute an diese Dinge zu erinnern. Du bist in erster Instanz ein Lehrer, Timotheus. Du bist ein Lehrer. Und was auch immer du vom Geist Gottes empfangen hast, verwende es für andere. Und lass die Gemeinde ein Ort sein, wo Dinge gelehrt werden, wo die Wahrheit Gottes gelehrt wird. Und du weißt, wie wunderbar das in einer Welt ist, in der die Menschen nach der Wahrheit suchen. Das verstehen wir alle sehr gut, oder? Wisst ihr, diesen Ort der Gemeinde zu schätzen, wo doch Menschen um uns herum alles aufgegeben haben, was als wahr garantiert werden kann, wo die Moral von der Mehrheit bestimmt wird? Das ist einfach wunderbar zu wissen. Wir haben jemanden, der uns die Wahrheit bringt. Nun, selbst ein Pilatus, der ultimative Zyniker des Neuen Testaments, sagt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Leute, wir kennen die Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit. Jesus sagte in Johannes 17 zum Vater, dein Wort ist Wahrheit. Was für ein Vermächtnis. Und genau das ist es, was wir vermitteln müssen. Das ist es, was wir weitergeben müssen. Ich glaube, dass Gott uns deshalb gesegnet hat, weil es immer eine primäre Funktion in der Bibelgemeinde Berlin war, die Wahrheit zu verkünden. Es geht nicht darum, über die Bibel zu sprechen, sondern aus der Bibel zu sprechen. Nicht über die Bibel zu sprechen. Wir wollen die Bedeutung der Schrift verstehen und deshalb ist es so wichtig, was wir hören. Und das ist es, wofür wir uns einsetzen. Das ist unsere Funktion. Das ist nicht nur meine Aufgabe, bitte versteht mich nicht falsch. Es ist die Aufgabe von jedermann. Wir alle sollen diejenigen sein, die das Wort Gottes verkündigen und predigen und lehren. Manche von uns sind hier dabei auf einzige Art und Weise begabt. Aber in Vers 11 folgt er demselben Gedanken, wenn wir mal schauen. Ja, Vers 11 und dann auch Kapitel 4, Vers 6. Du bist also ein guter Diener, wenn du selbst durch die Worte des Glaubens und gesunde Lehre genährt wirst. Mit anderen Worten, wenn die Wahrheit in dir wohnt, dich selbst davon nährst und du sie dann an deine Leute weitergibst. Er sagt im Vers 11, dies sollst du gebieten und lehren. Das heißt, lehre mit Autorität. Lehre mit Autorität. Nun, es gab Leute an der Polizeiakademie in Los Angeles, die aufgrund ihrer schwächlichen Stimme nicht den Dienst antreten konnten. Stellt euch einmal vor, dass du als Polizist einem Verbrecher Befehl erteilen musst und deine Stimme dieser gleich ist. Hände hoch! Du bist verhaftet! Halt im Namen des Gesetzes! Ja? Die Stimme eines Polizeibeamten muss eine gewisse Autorität haben, denn seine Autorität ist im gewissen Sinne das Gesetz. Das ist keine Erfindung, das ist tatsächlich so. Leute sind bei der Ausbildung durchgefallen aufgrund ihrer Stimme. Und das gilt auch für einen Verkündiger. Und wenn ich mich anhöre, als würde ich mit Autorität sprechen, dann ist es deshalb, weil die Autorität von Gottes Wort stammt. Ich habe keine Autorität in mir selbst. Ich spreche nicht mit Autorität aufgrund meiner eigenen Autorität und Meinung. Es ist das Wort Gottes, das dem berufenen Verkündiger Autorität verleiht. Und das ist es, was hier im 1. Timotheus 4,11 steht. Lehre es nicht einfach, gebiete es. Mit anderen Worten, fordert eure Zuhörer zu einem Mandat der Verantwortung auf. Vers 13 sagt er deshalb, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Und Paulus sagte ihm, wie er das tun soll. Lies den Text, erkläre den Text und wende den Text an. Lesen bedeutet einfach genau das. Den Text zu lesen. Ermahnung ist die Anwendung des Textes. Lehren bedeutet, ihnen die biblische Lehre zu geben, sie zu unterweisen. Also sagt er, schlag den Text auf, lies ihnen diesen vor, erklär ihnen diesen, das ist die biblische Lehre, und ermahne sie, sich richtig zu verhalten. Vers 14, vernachlässige es nicht. Vers 15 sagt, lebe darin, und Vers 16, beachte es und bleibe beständig darin. Mit anderen Worten, sind wir alle aufgefordert, dem Wort gehorsam zu sein und es zu verkündigen. Predigen, lehren, verkündigen, unterweisen. Was für eine faszinierende und was für eine große Verantwortung. In Kapitel 5, Vers 17 kommt er dann zu einer weiteren Dimension. Die Ältesten, die gut vorstehen sollen, doppelter Ehre wert geachtet werden, doppelter Lohn, doppelter Respekt. Wahrscheinlich waren all diese Dinge beinhaltet. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Auch hier sehen wir, der Fokus der Gemeindeleitung liegt auf der Rolle des Predigens und Lehrens. Und das ist genau unsere Funktion. Wir sind hier, um das Wort Gottes zu verkündigen. Lass mich euch nur eines sagen. Man kann davon nicht zu viel haben. Es kann nicht zu viel Predigt und Lehre geben. Wohl könnte das Gleichgewicht gestört sein, wenn wir der Lehre nicht gehorchten. Aber der Grund dafür, dass wir unser Leben von der Lehre beherrschen lassen, ist der, dass die Lehre das ist, was alles andere in Bewegung setzt. Wir müssen wissen, was die Bibel über eine Sache sagt, bevor wir diese tun können. Hört sich logisch an. Deshalb ist die Lehre die unerlässliche Voraussetzung für alles. Wir müssen wissen, was zu tun ist. Wir können nicht wissen, wie man anbetet, wenn wir nicht wissen, was die Bibel sagt. Wir können nicht wissen, wie man betet, wenn wir nicht wissen, was die Bibel sagt. Wir wissen nicht, wie man evangelisiert. Wir können nicht wissen, wie man Jünger macht oder ein Hirte ist. Wir können nicht wissen, wie man Menschen unterweist. Wir können nicht wissen, wie man Menschen in Familien hilft. Wir können absolut nichts tun, wenn wir nicht begreifen, was Gott sagt. Also predigen und lehren wir. Wir predigen und wir lehren und wir setzen damit fort. Am Ende von Kapitel 6 sagt Paulus zu Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Er bezieht sich hier höchstwahrscheinlich auf die ihm dargelegte Wahrheit, die Offenbarung Gottes, den Glauben, den Gehalt der biblischen Lehre. Bewahre es und halte dich vom Müll dieser Welt fern, von all den Philosophien und von diesen fehlerhaften Theologien und der angeblichen Kenntnis der Menschen, die in Wirklichkeit gar nichts wissen. Halte mit diesen Dingen, den richtigen Dingen durch. Und auch wir, Leute, wir wollen uns nicht und wir werden uns nicht davon abbringen lassen. Wir wollen in die Gedankenwelt von Menschen vordringen, die Gott fern sind. Und dann schaut uns mal 2. Timotheus 2 an, von Vers 15. Er sagt, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Mit anderen Worten, ihr habt das Wort Gottes, ihr habt euch dem Wort verschrieben, jetzt müsst ihr es richtig, was? Handhaben. Wie wichtig ist das? Kapitel 1, 13 sagt er, halte dich an das Muster der gesunden Worte. Als erstes müsst ihr euch daran halten und dann müsst ihr es richtig weitergeben. Haltet euch an die Wahrheit und gebt sie weiter, wie sich das geziemt, damit ihr euch vor Gott bewährt. Und da sagt er noch einmal in Vers 16 und den folgenden, haltet euch vom Unrat der Welt fern. Haltet euch von ihren Fehlern, ihren Irrlehren, ihren Philosophien. Haltet euch fern. Und haltet euch an die Wahrheit Gottes. Kapitel 2, 24 sagt er, ein Knecht des Herrn, aber jemand, der dem Herrn am Wort dient, soll fähig sein zu lehren. Er muss eine Fähigkeit haben zu lehren. Und dann gibt es natürlich diesen wunderbaren Abschnitt in Kapitel 3, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, damit wir vollkommen werden. Wie wir leicht erkennen können, betont Paulus, bei seiner Anweisung an Timotheus in Bezug auf die Gemeinde, die Predigt und Lehre äußerst stark. Und jetzt, eine Seite weiter, Kapitel 4, kommen wir zu dem Gipfel. Hier gipfelt alles. 2. Timotheus 4 und Vers 1. Hier erhält Timotheus ein wirklich wichtiges Mandat, eines der wirklich Großen im Neuen Testament. Ich beauftrage dich. Ich ziehe dich zur Verantwortung oder ich gebiete dir deshalb Folgendes. Da das Wort Gottes vollkommen machen kann, wie wir gerade in 3, 15 bis 17 gelesen haben, da das Wort Gottes all diese Dinge tun kann, da es dir das Heil bringen kann, das du empfangen hast, das dir alles geben kann, was du brauchst, um in Christus vollkommen zu werden, daher. Aus diesem Grund ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Leute, das ist ein sehr eindringlicher Auftrag. Er sagt, ich ziehe dich zur Verantwortung vor Gott und Jesus Christus. Ich ziehe dich zur Verantwortung vor dem Vater und dem Sohn. Vers 2, was soll er tun? Schaut hin, was? Verkündige das Wort. Verkündige das Wort. Es ist das Wort, das die Menschen weise macht und zu ihrer Errettung führt. Es ist das Wort, das vollkommen macht, das biblische Lehre, Ermahnung, Zurechtweisung, Unterweisung und Gerechtigkeit bringt. Es ist das Wort, das den Mensch Gottes gründlich für alle guten Werke zurüstet. Es ist das Wort, das allein das tut. Und deshalb sagt der Timotheus, ich mache dich verantwortlich vor dem Vater und dem Sohn. Ich mache dich verantwortlich verkündige das Wort und sei sorgsam dabei. Arbeite hart daran, halte durch, tue es wann? In gelegener und ungelegener Zeit. Ob es nun passend oder unpassend scheint, egal ob es scheint, dass jemand an dir Anstoß nehmen könnte oder auch nicht, mach einfach so weiter. Ständig. Ob gelegen oder ungelegen. Und das bedeutet zu jeder Zeit, denn mehr als gelegen und ungelegen gibt's nicht. Und dann sagt er Folgendes, und das ist wirklich interessant. Er sagt nicht, tröste und ermutige. Er sagt, überführe, tadle und ermahne. Und warum sagt er das? Weil er weiß, dass selbst Christen noch mit ihren Sünden kämpfen müssen. Deshalb sagt er, die Predigten müssen herausfordernd sein. Sie müssen provokativ sein. Sie müssen tadeln, sie müssen zurechtweisen, sie müssen ermahnen. Und das mildeste Wort ist hier ermahnen. Es bedeutet, eine Ermutigung zu einem anderen Verhalten auszusprechen unter Berücksichtigung einer Konsequenz, wenn dies nicht geschieht. Mit anderen Worten, wenn du so weitermachst wie jetzt, wird Gott dich deiner annehmen müssen. Deshalb muss die Predigt dieses Element enthalten. Sie ist provokativ, sie macht dich deiner Unzulänglichkeit bewusst. Sie überführt, sie erforscht das Herz, sie bricht das Herz. Und das ist es, was er ihm sagt. Predige es auf diese Weise und lass den Gehalt deines Dienstes das sein, was Langmut demonstriert. Viel Geduld. Du predigst also mit großem Eifer, du predigst mit großer Überzeugung, du konfrontierst Menschen, du drückst sie quasi gegen die Wand und sie müssen entscheiden, ob sie das, was du gesagt hast, befürworten oder nicht. Du lässt sie in ihr eigenes Herz blicken und den Misserfolg ihres eigenen Lebens sehen und du erkennst Folgendes: Sie werden sich nicht über Nacht verändern. Deshalb sei in dem Prozess was? Geduldig. Sei geduldig. Wenn du predigst, sei geduldig. Paulus sagt auch, sei nicht nur geduldig, sondern handle in diesem Prozess wie mit aller Geduld und Lehre. Und da haben wir es wieder. Predige mit aller Geduld und Lehre. Predigen und lehren, das ist die Funktion, die wir als Gemeinde ausüben müssen. Lehren, das zentrale Element des Dienstes, ist das geduldige Lehren von Gottes Wort auf provokative Weise, die die Menschen bei einer Selbstbetrachtung ihrer eigenen Fehler erkennen lässt, sodass sie vor Gott Rechenschaft für ihr Leben ablegen können. Ihr Lieben, das ist die Funktion der Gemeinde. Wenn ihr hierher kommt, seid ihr zu dieser Rechenschaftspflicht aufgefordert. Wenn ihr Gemeinschaft miteinander habt, ist eines der Dinge, zu denen ihr in der Lehre von Gottes Wort aufgefordert werdet, die Frage danach, ob ihr richtig auf das Wort Gottes reagiert. Wenn ihr zu einem Bibelkreis zusammenkommt und jemand die Bibel aufschlägt, ruft die Autorität von Gottes Wort euch zu der Stelle, wo ihr sagt, ich tue das oder ich tue das nicht. Und ihr werdet überführt oder getadelt oder ermahnt in aller Geduld, bis euer Leben das ist, was Gott dafür vorgesehen hat. Als Paulus sich also verabschiedet und Timotheus gewissermaßen auf die Bühne tritt, um seine Rolle zu übernehmen, sagt er: Timotheus, es ist alles hierin zusammengefasst, mein Sohn. Predige das Wort. Predige das Wort. Und warum? Weil es das Wort in unseren Köpfen ist, das unser Verhalten hervorbringt. Es ist das Wort, das in dem Kopf kommt, in unseren Verstand kommt und dann unser Verhalten hervorbringt. Und deshalb sagt die Bibel in Epheser 4, 23, werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Verwandlung, Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist der Teil von euch, der denkt. Das Wort Gottes muss Bestandteil eurer Gedanken sein, damit diese das Schwungrad eures Verhaltens in Bewegung setzen können. Und deshalb lehren wir und deshalb predigen wir das Wort. Und dafür, ihr Lieben, gibt es keinen Ersatz. Nun, eine zweite Funktion ist Evangelisation und Mission. Evangelisation und Mission. Ich verwende diese beiden Begriffe einfach, um euch eine umfassende Perspektive zu vermitteln. Evangelisation wird mehr in Bezug auf persönliche Dinge verwendet, während Mission etwas als etwas Größeres angesehen wird, im globalen Sinne. Und da diese beiden Begriffe so wahrgenommen werden, werden wir sie auch mal so verwenden. Wir sollen uns dafür einsetzen, dass unsere Gemeinde nicht nur für sich selbst existiert, sondern auch zum Wohl der Welt. Und das ist der Grund dafür, dass wir das sein wollen, was Gott für uns vorsieht, damit wir ein helles Licht inmitten einer finsteren und verdrehten Generation sein können. Wir wollen alles sein, was Gott für uns vorsieht, damit er durch uns andere erreichen kann. Seht ihr, das ultimative Ziel aller Dienste ist es, dass wir jemanden für Christus erreichen. Und deshalb muss es uns um Evangelisation gehen. Und Evangelisation muss dem Prinzip nach auf zweierlei Weise geschehen. Durch unser Leben und durch das Wort. Durch unser Leben und das Wort. Und wir haben so oft betont, dass es unser Leben dort draußen ist, dass unser Zeugnis entweder glaubwürdig oder unglaubwürdig macht. Wenn wir eine Gemeinde sind, in der Christus erhoben wird, wo wir rechtschaffene Leben führen, wo wir uns unserer Sünden annehmen vor Gott, wo wir danach streben, gehorsam gemäß seinem heiligen Plan zu wandeln, wenn wir eine solche Gemeinde sind, schaffen wir eine Plattform, auf der die Zeugnisse der Einzelnen glaubwürdig sind. Es ist das, was wir da draußen in der Welt sind. Deshalb ist es so wunderbar, wenn jemand in unsere Gemeinde kommt und sagt, oh, eure Leute leben wirklich die Botschaft aus. Das ist eins der schönsten Dinge, die ich höre. Wenn Leute mal zu Besuch kommen und, ja, und mal ein paar Tage hier sind und sie sagen, oh, Mensch, eure Leute leben das richtig aus. Oh, das freut mich. Das ist so toll, weil es das Christentum so glaubwürdig macht. Warum glaubt ihr, dass Satan keine Furcht vor Gemeinden hat? Warum glaubt ihr, dass er an der Vermehrung von Gemeinden interessiert ist, denen es an Glaubwürdigkeit mangelt? Weil das die gesamte Botschaft Gottes unterminiert und sie durchkreuzt. Er hat keine Furcht vor Gemeinden. Er muss sie nur ein bisschen unglaubwürdig machen. Was glaubt ihr, passiert, wenn Leute zum Beispiel sagen, ach, ich war dort in der Gemeinde, das war wirklich ein komischer Ort, dort gab es so viele Heuchler. Niemand kümmert sich um den anderen, der Pastor hat sich aus dem Staub gemacht und dieses oder jenes getan, er war unehrlich, er hat Geld in der Gemeinde unterschlagen und so weiter und so fort. Wir müssen verstehen, dass alles, was Satan tun kann, um die Gemeinde dem Namen nach weiter existieren zu lassen und zu verderben, auf eine Weise geschieht, die die Integrität der Botschaft der Gemeinde untergräbt. Satan will Gemeinden auf keinen Fall eliminieren. Ich meine, sein ultimatives Ziel ist es schon, das zu tun. Aber er will sie verderben, sodass sie keine Grundlagen bieten, auf der die Zeugnisse einzelner Personen glaubwürdig sein können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zu einem Leben in der Gemeinschaft berufen wurden und dass dies ein Leben der Evangelisation ist. Das wird in Matthäus 5 zusammengefasst. Wir haben uns vor ein paar Jahren mit diesem Text befasst. Dort sagt unser Herr, ihr seid zwei Dinge. Erstens, ihr seid das Salz der Erde, Matthäus 5, 13. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Ihr seid das Salz der Erde, meint ihr damit, dass ihr das Konservierungsmittel dort draußen seid und so wert. Ihr seid einfach als Abschreckung dort draußen. Ihr seid dort draußen und setzt euch von eurer Umwelt ab. Ihr habt einen anderen Geschmack als sie, ihr seid einzigartig dort draußen und deshalb, meine Lieben, rufen wir jeden von euch zu einem abgesonderten, zu einem heiligen Leben auf. Das ist das, was es bedeutet. Deshalb rufen wir zu einem reinen Leben auf, deshalb disziplinieren wir uns auch. Deshalb haben wir heute Morgen über Selbstdisziplin geredet, damit wir ein gottesfürchtiges, tugendhaftes, ein rechtschaffenes Leben führen. Nicht nur zur Ehre Gottes von eurem Standpunkt aus, sondern auch zur Ehre Gottes vom Standpunkt Dritter, die euch sehen und von dieser Art der Reinheit angezogen werden. So könnt ihr als Vorbild dienen. Ihr seid das Salz. Und dann Vers 14, die zweite Sache, seid ihr das Licht. Und wenn das Licht unter dem Scheffel verborgen bleibt, wird man es nicht sehen. Der Scheffel ist ein bildlicher Hinweis auf Sünde oder der Verschleierung des Zeugnisses eures Lebens. Aber wenn ihr dort draußen seid und hell leuchtet und Salz seid, was wirklich salzig ist, werdet ihr einen Einfluss auf die Welt haben. Und zwar zuerst durch das, was ihr seid, statt das, was ihr sagt. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Leute, das ist manchmal so erschütternd, zu sehen, wie bekennende Christen sich verhalten und damit das Fundament und die Glaubwürdigkeit vollkommen auslöschen. Und dann hört man von Leuten, das soll ein Christ sein? Und man schämt sich in Grund und Boden. Leute, das Verhalten, euer Benehmen ist so wichtig. Und Jesus fasst es in Matthäus 5, Vers 16 wie folgt zusammen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wisst ihr, Menschen sollen euer Leben sehen können und sagen können, seht, nur Gott könnte so ein Leben bewirken. Ich meine, nur Gott könnte das in jemandem bewirken, dass sich diese oder jene Person so verhält. Was für ein wunderbares Leben. Und so, wenn sie das sagen, so legen wir ein Fundament für die Evangelisation. Und darüber hinaus müssen wir natürlich auch reden. Wir müssen reden. Es gibt manchmal Leute, die meinen, das müssen wir nicht, aber wir müssen. Wir sind manchmal so versiegelt, unsere Lippen, aber wir müssen reden. Wir sollen eine Antwort geben auf die Hoffnung in uns. Wir sollen bereitwillig Jesus Christus verkündigen. Unsere Lippen müssen unversiegelt sein. Und leider sind die meisten Christen so wie der Arctic River, der an seiner Mündung gefroren ist. Aus irgendeinem Grund widerstrebt es ihnen, zu sprechen. Dabei sollten wir doch ebenso begierig sein, über den Herrn zu sprechen, wie wir es alle mit all den anderen Dingen auch tun, damit wir die Verantwortung verstehen, zu evangelisieren, Zeugnis abzulegen und unsere Hand auszustrecken. Dazu gehört natürlich auch, Leute zu kennen, die keine Christen sind. Wir müssen in dieser Welt Leute erreichen und dafür müsst ihr Leute kennen. Und wenn wir Jesus dann verkündigen, wollen wir sicher gehen, dass wir die richtige Botschaft haben. Und deshalb verbringen wir viel Zeit damit, das Evangelium zu artikulieren und darüber nachzudenken. Wir wollen klarstellen, dass ihr die Bedingung versteht, die Christus gegeben hat. Wir müssen verstehen, wovon Jesus Menschen weggerufen hat und wozu er sie berufen hat. Und wie die echten biblischen Bedingungen der Evangelisation aussehen. Leider ist es so, dass die Gemeinden unseres Landes, unserer Welt mit Leuten angefüllt sind, die nicht errettet sind, sich selbst aber für errettet halten. Viele Gemeinden sind voll davon. Ein ernsthaftes Thema und deshalb haben wir uns der Evangelisation verschrieben. Und dazu gehört auch der Aspekt der Mission. Das ist Evangelisation mit einer globalen, weltweiten Perspektive. Wir wollen Menschen über unsere Heimat hinaus erreichen. Wir wollen alles tun, was Gott uns erlaubt, um auf der ganzen Welt das Wort Gottes zu verkündigen. Und deshalb haben wir uns schon jetzt hinter Missionare gestellt, die in anderen Ländern arbeiten. Und wenn wir aus der Phase der Gemeindegründung herauskommen sollten, wenn der Herr dazu Gnade schenkt, dann möchte ich sehen, dass wir Leute in die Welt schicken. Das ist unser Auftrag. Wo immer auch Gott diese Menschen berufen möge. Und wir wollen so weit gehen, wie wir gehen können. So weit unsere Ressourcen uns das gestatten. Das sind die Dinge, zu denen wir uns verschrieben haben. Ausziehen, predigen, evangelisieren und missionieren, so weit zu gehen, wie wir nur können. Und es gibt noch eine dritte Funktion, die ihr kennt und mit der wir uns in den kommenden Wochen auch noch mehr beschäftigen werden. Deshalb werde ich nicht sehr viel Zeit jetzt damit verwenden. Es ist die Anbetung, die gemeinschaftliche Anbetung. Wir sind zu gemeinschaftlichen Anbetung berufen. Wir sind diejenigen, die den Herrn im Geist, Latruo, anbeten. Die kein Vertrauen in das Fleisch haben, sagt Paulus zu den Philippern. Wir sind wahre Anbeter, Johannes 4, die den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir sind berufen worden als solche, die wie Priester sind, die wir unsere Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen, in einem Akt der Anbetung des geistlichen Opfers. Wir sind Anbetende. Wir sind ein heiliges Priestertum, das Gott Opfer darbringt. Das sagt Petrus. Ich denke manchmal darüber nach, ob ihr, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, Gott wirklich anbetet. Und ich muss mich da selber auch prüfen. Wir werden in den kommenden Wochen mehr darüber sprechen. Wie viele Herzen werden wirklich vor den Herrn dargebracht? Wie viele Herzen werden mit Lobpreis und Verehrung erfüllt? Wie viele hoffen, dass der Gottesdienst möglichst schnell vorbei ist? Wie viele denken darüber nach, was sie heute oder morgen tun werden? Oder was auch immer ihr tun wollt. Ich weiß, wir werden oft durch die Raffinesse Satans beeinflusst werden. Da sind Medien und da sind Bilder aus dieser Welt, die uns überhäufen. Das sind Eindrücke von Bildern in unseren Köpfen und wir hören Werbemelodien und werden ständig mit Dingen bombardiert, die vor unseren Augen ablaufen. Zu versuchen, sich hinzusetzen und dieses Gerümpel aus dem Kopf zu bekommen und über die Dinge Gottes nachzudenken, braucht was? Außerordentliche Disziplin, Selbstdisziplin. Wie schwer ist es also für uns, hierher zu kommen und wirklich über die Lieder, die wir singen, nachzudenken, die wir singen, das gelesene Eingangswort zu hören und dann Gott darüber anzubeten. Wie schwer ist es, über die Dinge Gottes nachzudenken und nachzusinnen, die durch die Lehre und die Predigt kommen. Aber genau das müssen wir fördern. Wir müssen Leute sein, die anbeten und das nicht nur hier. Das hier in der Bibelgemeinde ist nur ein gewisser Katalysator, um uns zu veranlassen, dass wir jederzeit anbeten. Unsere Anbetung ist am besten, wenn unser Gehorsam am größten ist. Wir beten am besten an, wenn wir mit bereitwilligem Gehorsam auf Gott reagieren, sodass Gehorsam die grundlegende Definition der Anbetung ist. Im Gehorsam bringen wir ihm Lobpreis dar. Wir tun Gehorsam das, was Gott sagt. Gehorsam und Anbetung sind deshalb im gewissen Sinne Synonyme und werden dann zu einer Lebensweise, statt zu etwas, das man nur sonntags praktiziert. Ich glaube, dass wir berufen sind, Gott nahe zu kommen. Wisst ihr, was das bedeutet, Gott nahe zu kommen, sich zu ihm zu nähern? Im Hebräerbrief steht, naht euch zu Gott. Jakobus sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das sind großartige Gedanken. Wann nähert ihr euch Gott wirklich, ohne dabei Eile zu haben? Wann lasst ihr euer Herz und euren Kopf einfach emporsteigen in den Hymnen und den Worten der Schrift oder in Zeiten tiefer Anbetung und inbrünstigen Gebetes? Wann meditiert ihr? Nun, dieser Begriff hat fast keine Bedeutung mehr für uns. Er ist nur noch als ein Symbol für irgendwelche komischen Gurus geblieben, die irgendwo herumhocken. Wir verstehen nicht, was es bedeutet zu meditieren, aber ich glaube, dass wir in der Anbetung eine Funktion ausüben, die sehr, sehr wichtig ist für uns. Paulus sagte zu Timotheus, lass heilige Männer beten, indem sie Hände aufheben und lass die Gemeinde zusammenkommen zu dem ausdrücklichen Zweck, Lobpreis darzubringen. Wir sollen ein anbetendes Volk sein. Leute kommen in unsere Gemeinde und haben noch nie Anbetung erlebt. Ja, manchmal ja, sagen sie, ja, wir haben ein Anbetungssingeteam und so, aber die Schriftlesung und diese Gebete, in einigen Gemeinden wird das nicht getan oder die Schrift vorgelesen. Ich glaube, wir müssen hier noch besser sein und noch besser werden. Wir sind noch nicht angekommen. Sehr wichtig. Nun, lass mich schnell noch eine vierte Funktion geben, die Gemeinde so sehr braucht, über die ich heute Morgen mit euch sprechen möchte. Hier werden das beim nächsten Mal beenden, das ist die Funktion des Gebets. Und darüber brauche ich auch nicht viel sagen. Ich muss euch nur daran erinnern, ich will es nur in eurem Gedächtnis verankern. Ich will hier nichts unnötig verschönern, außer zu sagen, dass ich das aus ganzem Herzen glaube, dass wir beten müssen. Das Gebet ist die schwierigste geistliche Übung, die wir praktizieren. Und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Es ist anstrengend. Es ist absolut anstrengend. Es ist anstrengend, weil es selbstlos ist. Gebet ist selbstlos. Wahres Gebet erstreckt sich auf das Reich Gottes. Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Es erstreckt sich auf das Reich Gottes und die Kinder Gottes. Gib uns unser täglich Brot. Vergib uns unsere Sünden. Führe uns nicht in Versuchung. Da gibt es kein Ich in diesem Gebet. In Matthäus 6, 9 bis 12 sehen wir kein Ich. Es erstreckt sich auf das Reich in seiner Herrlichkeit. Es erstreckt sich auf die Bedürfnisse von Gottes Kindern. Gebet ist also eine Übung in Selbstlosigkeit. Nur selbstlose, demütige Menschen können sich selbst aufgeben, um dem Willen Gottes, das Reich Gottes, die Bedürfnisse der Leute anzunehmen. Und wenn Paulus in Epheser 6, 18 sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, ruft er uns zu der Art von Gebet auf, die sich nach außen wendet, um Gottes herrliche Zwecke und die Bedürfnisse von Gottes Kindern anzunehmen. Und es ist selbstlos und es ist deshalb auf selbstlose Menschen begrenzt. Und das ist anstrengend. Weil ihr dort seid und euer Herz im Namen Gottes ausschüttet, im Namen unseres Gottes für die erlösten Kinder, im Namen seiner Zwecke und ihrer Bedürfnisse. Und ihr geht über euch selbst hinaus. Andererseits finden wir es sehr leicht zu beten, wenn wir selbst betroffen sind. Wenn wir eine Verletzung haben und einen schmerzenden Rücken, oh, da kann man auf einmal beten. Wenn ihr eine Verletzung habt, eine lähmende Krankheit in der Familie, wenn ihr einen geliebten Menschen verliert, wenn ihr unser Kinder vom Weg des Herrn abweicht, wenn unsere Kinder Entscheidungen treffen, wenn sie heiraten werden oder wenn eine Tragödie uns ereilt, dann fällt es uns so leicht und sofort, weil wir selbst auf dem Spiel stehen. Dann neigen wir zum Gebet in unserem eigenen Namen. Aber das demonstriert dann nicht die Stärke des Gebets. Das demonstriert die Schwäche des Gebets. Die Stärke des Gebets liegt darin, mein Leben in unaufhörlichem Gebet für die Erweiterung und Herrlichkeit Gottes in seinem ewigen Reich aufzugeben und für die Bedürfnisse seiner erlösten Kinder über mich selbst hinaus. Und deshalb ist es so schwer. Ich zweifle nicht daran, dass ich in Lukas 11 der Mann sein könnte, der an der Tür klopft, um sich das Brot zu besorgen, wenn ich selbst hungrig wäre. Ich würde die ganze Nacht klopfen, bis der Typ mir endlich Brot gibt. Die Frage ist, kann ich die ganze Nacht an der Tür klopfen, um Brot für jemand anderes zu bekommen? Das ist die Frage. Wenn ihr ein Gebetstreffen beruft, dann braucht man vielerorts ein Fernglas. Da kommen kaum Leute und ich bin dankbar, dass es bei uns nicht so der Fall ist, dass eigentlich fast jeder hier ist immer. Aber manchmal kommt man in Gemeinden, da sitzen ein paar Leute am Tisch und beten, obwohl die Gemeinde so groß ist. Und das liegt daran, dass das Gebet so selbstlos ist. Es geht darum, Dinge außer uns selbst in ihrem reinsten, wahrsten Sinn anzunehmen. Ich sage nicht, dass ihr nicht betet. Ich sage nicht, dass ich nicht bete, aber ich bete nicht, wie ich beten sollte. Und wir alle haben immer das Gefühl, dass wir nicht richtig beten, oder? Ich bin fest davon überzeugt und entschlossen, dass wir als Gemeinde unsere Gebetsstunden und Gebetsabende ausbauen müssen. Aber nicht nur hier, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Der zweite Grund dafür, dass Gebet schwierig ist, ist nicht nur, weil es selbstlos ist, sondern weil es so privat ist. Es ist so privat und das ist quasi so wie der Gedanke der Selbstlosigkeit. Und wenn ihr betet, betet ihr alleine und niemand weiß davon. Und deshalb braucht ihr Selbstdisziplin und die Kraft, es ohne Gruppenzwang oder Zustimmung zu tun. Es gibt viele Dinge, die wir tun, weil wir wissen, dass die Menschen wissen werden, dass wir sie getan haben. Wir gehen zur Bibelstunde, weil die Leute sagen werden, oh, er geht zur Bibelstunde. Und wir lesen die Bibel, weil dann jemand sagen kann, oh, ja, ich habe das gerade gelesen in der Bibel. Und ihr lest es nur, um sicher zu sein, dass ihr sagen könnt, ihr habt es gelesen, wenn wir im Gespräch darauf zu sprechen kommen sollten. Seht ihr, im Gebet ist es sehr schwierig. Erstens, weil es selbstlos ist und zweitens, weil es keine sichtbaren Belohnungen hat. Und ihr unterliegt keinem Gruppenzwang. Niemand sieht euch, wie ihr betet, und wir bringen viele bessere Leistungen, wenn wir wissen, dass Leute um uns herum sind. Hört mir gut zu. Ich bereite mich auf Predigen deshalb vor, weil mir alle diese Leute zuhören. Ihr hört mir zu. Ich finde es so viel einfacher, nicht zu beten. In Apostelgeschichte 6,4 heißt es, dass die Apostel beständig im Gebet und im Dienst des Wortes waren. Aber ich finde es sehr viel einfacher, mich dem Dienst des Wortes als dem Dienst des Gebetes zu widmen, weil ich beim Dienst des Wortes nicht allzu viel Entscheidungsspielraum habe. Leute, wenn ich mich nicht vorbereite für die Predigt, dann werdet ihr es sofort merken. Und beim Beten, nun, da werdet ihr es nicht merken. Na, nach einer gewissen Zeit merkt ihr das auch, auf jeden Fall. Aber nicht augenblicklich. Deshalb spricht die Bibel davon, sich im Gebet zu behaupten. Denn es ist etwas, das vor allem selbstlos ist und zweitens keine sofort sichtbare Belohnung im Hinblick auf die Bekräftigung durch oder Zustimmung von Leuten hat. Ich danke Gott immer für die selbstlosen Geschwister, die immer für uns beten. Und ich bete für Gott und zu Gott, dass wir mehr von ihnen in unserer Gemeinde haben werden. Es ist erfreulich, dass eigentlich die meisten von euch wirklich beim Gebet dabei sein. Ich hoffe und bete, dass es auch so zu Hause der Fall ist. Gott, hilf uns, ja, wirklich in unseren Gebeten treu zu sein. Das Gebet ist der Nerv, der die Muskeln der Allmacht bewegt. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das ist wirklich was Faszinierendes, wie Gott es macht. Ich weiß nur, dass Gott Gebete erhört. Und das wirksame, inbrünstige Gebet eines gerechten Menschen viel bewirkt, denn so sagt Gott es durch Jakobus. Ich möchte der Gerechte sein, der betet, denn ich will sehen, dass Gott alles tut, was er tun kann, und ihm dafür die Ehre geben. Wir müssen uns also dem Gebet verschreiben. Und wenn ihr euch wundert, dass wir mehr das Gebet forcieren, auch hier in der Gemeinde, dann ist das der Grund dafür. Wir müssen uns diesem Gebet verschreiben. Und Paulus hätte es nicht deutlicher sagen können als in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Wow, was bedeutet das? Nun, es bedeutet einfach, dass ihr ständig betet. Was bedeutet, ihr lebt ständig in dem Bewusstsein Gottes, dass alles, euer ganzes Leben als Gebet dargeboten wird. Euer ganzes Leben wird als Gebet dargeboten. Ihr seid euch einfach ständig bewusst, dass Gott da ist. Die ganze Zeit. Ihr denkt, ihr handelt, ihr reagiert, ihr sprecht in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Jede Handlung im Leben, jeder Gedanke im Leben wird als Gebet dargebracht. Als wolltet ihr sagen, ich werde das tun. Es ist in Ordnung, Herr. Ach, ich sehe dich darin. So muss es sein. Mit anderen Worten, ihr interpretiert das Leben, als würdet ihr durch den Verstand das Herz Gottes anschauen. Ja, es ist nicht so, als würdet ihr umhergehen, nuscheln und eure Augen geschlossen halten. Im Straßenverkehr ist es ein bisschen schlecht, da die Augen zu schließen und dann zu beten. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich der bewussten Gegenwart Gottes das in Erinnerung zu bringen, sodass alles ihm dargeboten wird. Alles wird mit ihm besprochen. Da kann man die Augen auch bei öffnen. Und Gebet geht in zwei Richtungen. Ihr hört seine Stimme, ihr spürt, wie ihr durch das Wort Gottes geführt werdet. Ihr bietet ihm Fürbitte und eure Gedanken und eure Freude und eure Probleme dar. Und das bedeutet, das Leben auf eine Weise zu leben, wo ihr euch Gott bewusst seid. Okay? Das sind unsere Funktionen. Sehr, sehr grundlegend. Predigen und lehren, evangelisieren und missionieren, anbeten und beten. Ich werde den Rest nächstes Mal nennen. Lasst uns zusammen beten.